Julian?
Martin?
Endlich wieder ein Fusselcheck und dann noch an einem Sonntag. Was Herrlicheres kann es doch nicht geben. Hallo Martin, wir fusseln wieder.
Ja, hallo. Ja, aber nur wenn heute der 15. September ist.
So ist es.
Man kann diesen Podcast, das ist ja das Verrückte an diesen Podcasts, dass man die hören kann, wann man mag. Also vorausgesetzt, sie sind eher herausgekommen. Wir haben mal einen Monat keinen Fusselcheck gemacht. Vielleicht hat es der eine oder andere bemerkt. Haben sich sogar sage und schreibe zwei Leute beschwert bei mir.
Bei mir auch einer, also drei dann.
Also drei. Hallo, wir grüßen alle drei, da sind wir wieder. Wir waren einfach beschäftigt, mit Arbeit und du mit Unlust. Oder
genau,
so.
Genau. Ich hatte leider keine Lust, wie die Zeit so spielt. Aber das ist ja, der Fusselcheck ist ja unser Flohmarktgang, den wir können wir nicht jedes Mal machen.
Nein, das ist unser Bonusmaterial. Es gibt ja auch DVDs, wo nichts Tolles drauf ist hinten dran. Und das war halt im September der Fall. Da war halt, was hatten wir für den letzten Monat?
August.
Da war halt nichts. Es war auch zu warm.
Ja, genau. Das ist halt, es soll auch was Besonderes bleiben. Dafür wird es heute aber einmal mehr so schön. Wir haben Feedback zu zwei Folgen direkt. Wir haben ja Plumperquatsch besprochen und auch Luzi, den Schrecken der Straße. Und ich habe auch so ein bisschen was auf dem Wegesrand aufgelesen. Also heute lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
Oh Gott, warst du wieder auf dem Sperrmüll unterwegs?
Ich habe noch einen sechsten Samson-Darsteller ausfindig gemacht.
Oh, um Gottes Willen. Ja.
Naja, und so weiter. Also erstmal liebe Grüße an Gerd Pohl, ist ja auch Puppenspieler aus Bergisch Gladbach. Der hat geschrieben zu Plumperquatsch, großartige Folge. Habe so sehr gelacht über die Mal- und Bastelgeschichten und eure Kommentare dazu. Das Gleiche hat auch mir Christina auf Facebook geschrieben. Danke für diese Mega-Folge. Habe selten so gelacht wie über die Basteltipps für Kinder. Hab mich weggeschmissen vor Lachen. Das war echt der Knaller. Muss ich mir direkt morgen nochmal anhören. Also, das ist gut angekommen. Das hat mich sehr gefreut. Das war auch für uns natürlich was ganz Skurriles einfach. Ne?
Ja, natürlich. Also, und mich freut das ja auch immer so, dass wir durch unseren Podcast scheinbar auch den DVD-Verkauf von einigen Serien wieder ankurbeln. Das haben wir nämlich auch immer, viele Leute schreiben das immer wieder bei uns drunter, dass sie sich jetzt auch mal die DVDs von Plumperquatsch oder von Luzi, der Schrecken der Straße, besorgen und solche Sachen. Also,
Da habe ich auch ein Gegenbeispiel. Da hat mir nämlich der Roland auf Facebook geschrieben, auf meiner Sprechplanet-Seite in einem Kommentar hat er geschrieben, über 60 Euro rechtfertigt den Kauf der Box leider überhaupt nicht, sorry.
Ja. Gut, wir verdienen nichts daran, kommen wir dazu sagen. Wir sind ja reine Fans und Liebhaber und Nerds, der Julian und ich. Und wir empfehlen hier einfach alles so, was wir wollen. Und niemand dafür gibt uns etwas dafür. Also wir kriegen kein Geld, das ist keine Schleichwerbung, das ist einfach nur Werbung.
Ich freue mich, weil man aber auch so mit dem Herzen dabei ist, freue ich mich halt auch immer noch wie wirklich, wirklich mit, dass jemand sagt, ja, ich habe mir jetzt auch dann doch nochmal die Dinos-Box gekauft, weil ich mich weiß, irgendwo in irgendeinem Haus in Deutschland wird gerade diese DVD eingelegt und zwar als neues Material, die gibt es ja schon seit 10 Jahren, die Box, und jemand erfreut sich daran, zeigt das möglicherweise noch anderen, das ist das Beste.
So, siehst du das? Deswegen habe ich hier gerade was, bevor wir hier vielleicht in unsere ganzen Antworten hier oder Reaktionen reingehen, ich habe hier nämlich... Hörst du es, hier liegt was bei mir auf dem Tisch.
Ja,
das kam nämlich heute mit der Post in mein Haus reingetrudelt. Und ich dachte, wir können ja auch mal so ein bisschen aktuell, wir reden ja sonst so über diesen ganzen alten Kram, wir können ja auch mal über aktuelle Dinge sprechen, so die Puppen-News oder sowas.
Ja.
Und deswegen freue ich mich nämlich sehr, ich bin schon wieder bei alten Kram eigentlich, dass die Jim Henson-Dokumentation Idea Man, die gerade auf Disney Plus zu sehen ist und da vor einiger Zeit erschienen ist, hat just in diesen Tagen sage und schreibe 5 Emmys gewonnen, unter anderem für die beste Dokumentation. Was ich ganz toll finde, dass Jim Henson jetzt, wo er, oh Gott, wie lange, über 30 Jahre schon verstorben ist, jetzt nochmal ein Emmy gewinnt. Und es gibt dazu, passend zu dieser Dokumentation, ist nochmal ein Buch neu herausgebracht worden. Das gab es schon, das Buch, schon ein bisschen älter, ein paar Jahre. Und zwar heißt das Buch Jim Henson's Imagination Illustrated. Ein ganz schönes Buch, was ich jedem empfehlen kann, der sich für Jim Henson interessiert und so ein bisschen auch so ein bisschen so hintergründiges Zeug mag oder so Skizzen und Zeichnungen sehen möchte. Das ist nämlich ein Buch. Jim Henson hat Zeit seines Lebens so ein kleines Journal geführt, also so ein, das, was ich nicht hinkriege, ein Tagebuch, wo er immer so reinschreibt, was er gerade für Ideen hat oder was er gerade als nächstes macht, welche Projekte so anstehen und so. Und dann hat eine Archivarin der von der Jim Henson Company, Karen Falk, hat das ganz schön zusammengestellt. Das sind quasi immer so Einträge aus seinen Büchern. Und dann ist das Ganze noch illustriert mit Zeichnungen von ihm oder von anderen Mitarbeitern, so die damals die ganzen Sesamstraßen, Muppet Fraggles, das ganze Lebenswerk von Jim Henson begleitet haben. Ein wunderschönes Buch, ein Bildband, der hangelt sich ein bisschen auch durch sein Leben. Kann ich jedem nur empfehlen, kann man sich kaufen, gibt es nur auf Englisch und das ist auch gut so. Jim Hensons Imagination. Ich kriege ja auch dafür kein Geld, aber jeder, der ein Fan ist, sollte sich so dieses Buch ins Regal stellen.
Ja, du hast ja mehrere so Bildbände, auch von den Fraggles und vom Labyrinth
ja,
und so.
Das ja, ist natürlich halt ja was ganz Wertiges. Ne? Das ist was ganz Wertiges. Es ist auch natürlich auch was völlig Unnützes, oft, ja. Muss ich zugeben. Ich bin ja auch so ein Fan von diesen ganzen Disney und Pixar und sonst was Filmen, so diese dicken Coffee-Table-Books, wie sie immer heißen, wo dann immer nur so Zeichnungen drin sind und Skizzen und Entwürfe, da geht mir ja voll einer ab. Ich könnte ja mein halbes Bücherregal besteht eigentlich nur aus solchen Bildbänden und da kann ich auch ganze Sonntagnachmittage nur sitzen, das durchblättern, mich freuen und dann gucke ich mir passend dazu wieder den Film an und dann blätter ich wieder in dem Buch rum, dann freue ich mich wieder ein bisschen und dann gucke ich wieder den Film an und so geht der ganze Sonntag schnell rum.
Ja, so geht's. So. Der Paul hat auf Spotify geschrieben, bitte mal eine Folge zu Kermit. Ja, Kermit ist natürlich auch, lieber Paul, einer der Endgegner, was sowas angeht. Das wird natürlich eine 5-Stunden-Folge dann werden, aber ist natürlich irgendwann mal angedacht.
Ja, der muss, eigentlich müssen wir jetzt das dringend mal machen, weil nämlich die Muppets tatsächlich jetzt ihr 70-jähriges Jubiläum feiern. Das feiern sie in Amerika übrigens ein Jahr lang, so gut wie.
Aber ja. Das heißt, das 100. kriegen wir vielleicht noch erlebt.
Toi, 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 wie wir bei Tata sagen. Genau. Ja, oh Gott, das ist erschreckend. Ich bin neulich schon zusammengezuckt. Ich habe dir die Geschichte neulich schon mal privat erzählt, dass ich festgestellt habe, dass Donald Duck ja jetzt 90 Jahre alt ist. Und ich noch zu Hause das dicke Buch habe, was ich in der Erstausgabe als Kind bekommen habe, Donald Ducks 50. Geburtstag. Ich habe das Buch Donald Ducks 50. Geburtstag und er wird jetzt 90. Das heißt, ich habe seit 40 Jahren dieses Buch. Das heißt, ich bin auch schon über 40. Aber es hat mich irgendwie so ein bisschen erschreckt, weil ich dieses Buch immer noch im Regal habe und immer denke, es ist halbwegs neu.
So gern ich ja den Sesamstraßengeburtstag mit euch gefeiert habe, den 50., hat es mich auch wirklich an mein eigenes Alter erinnert, weil ich halt genau weiß, wie ich den 25-Jährigen als Teenager vom Fernseher geguckt habe und diese Zahl, 25 Jahre Sesamstraße, für mich als 13-Jährigen irgendwie so unfassbar lang war. Und jetzt kommt aber die Zahl nochmal obendrauf. Das ist so Jubiläen, die machen nur während des Jubiläums Spaß, aber nicht im Nachgang noch irgendwie.
Ja, also, nicht, wenn man selber plötzlich auch 50 wird bald.
Ja, stimmt. Ja, da soll es ja Leute geben. Naja, ich weiß schon, was ich dir schenke.
Ich habe noch ein Jahr. So ist es nicht.
Ich habe was gefunden bei eBay. Ich zeige dir jetzt mal ein Bild, was ich dir schenke. Und zwar, du fandst ja diesen großen Ernie besonders toll. Aktuell gibt es bei eBay Kleinanzeigen, wie es heißt, sogar auch im Doppelpack auch den Bert dazu. Was glaubst du, welchen Preis will man dafür haben?
Also ich würde Geld dafür bezahlen, dass man es mir nicht schenkt.
Ach, warum? Das ist doch toll. Das ist doch ein Hingucker. Das ist ein Hingucker.
Ja. Ich frage mal, wo man dann hinguckt. wahrscheinlich, wenn du mich schon so fragst, weiß ich nicht. Was gab es denn bei Bares Ferraris dafür?
Oh, das weiß ich auch nicht mehr. 300, ne? Oder so in dem Stil?
Ach du lieber Himmel. Ja, und was wird jetzt hier
will gefordert? Hier jemand einfach nur für beide 220 Euro haben. Das finde ich, kann man gut ausgeben. Schnapper. Für so ausgeschöpfte Sachen. Sammlerstücke
der Preis.
Ach nee, sorry. Was Preis pro Stück, Preis pro Stück steht da, sorry, in der Beschreibung. Pro Stück.
Oha, naja. Also, aber sag mal, was hat denn Bert da für eine Klamotte an? Ist der da als Priester verkleidet oder als Fußballschiedsrichter? Wir möchten das nicht so genau erläutern. Alle, die diesen Podcast unbebildert hören, seid froh.
Ja, genau. An dieser Stelle lohnt sich das wirklich mal.
Das erste Mal, dass ich empfehle, sich nicht die Bilder zu unserem Podcast anzuschauen.
So. Möchtest du was vorlesen oder soll
ich? Ich gucke gerade mal hier in meinem Zettelwust. Ach so, hier ist eine Anfrage gewesen. Ich habe dir vor ein paar Folgen in unserer lustigen Rubrik kennst du diese Figur, wo wir uns immer gegenseitig Figuren zeigen und gucken, ob der andere sie kennt oder nicht, wie der Name der Rubrik schon sagt, habe ich dir Mr. Blobby gezeigt. Ja. Und da hatte ich ja dich darum gebeten, es dir nicht vorher anzugucken, bevor wir beide uns treffen. Und jetzt fragt nämlich Mirko, hatte ich eigentlich verpasst, was Julia Julian nun zu Mr. Bloppy gesagt hat, oder hat er die Sachen bis heute nicht gesehen? Also er hat sie gesehen, ich saß nämlich daneben. Hast du irgendwelche Schäden dadurch genommen oder Eindrücke, die du noch mit uns teilen möchtest?
Also ich fand ihn sehr, 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 sehr witzig. Ich wusste nicht mal, dass es ein Original gibt zu Gottschalks Hausparty, wo er ja offensichtlich dann herkommt. Und es gibt ja, das hast du mir dann auch gezeigt, wir sind ja ein bisschen durch YouTube gescrollt an deinem Fernseher. Und da gab es ja diese eine Aufnahme, wo Gary Barlow viele, viele Jahre später nochmal auf Mr. Blobby trifft. Ja. Und das war für mich das persönliche Highlight. Für Martin ist das Highlight gewesen, diese eine Folge, wo er seinen Kopf verliert innerhalb dieser Hausparty. Da ist Martin wirklich, obwohl er das wahrscheinlich schon vorher 300 Mal gesehen hat, beim ersten Mal immer noch quiekend auf dem Boden gelegen. Und weil das halt so unglaublich lustig ist. Weil im Hintergrund spielt sich ja noch sehr viel mehr ab. Es lohnt sich absolut. Also was meinst du, woran liegt, dass das so eine Kultfigur ist und ich die trotzdem nicht wahrgenommen habe? Was machen die Engländer da? Halten die ihren Kult so?
Ja, die haben so einen bitte kein Julian-Schutz eingebaut. Nee, irgendwie schon.
Ne? Ich habe auch Monty Pythons Flying Circus sehr spät erst mitgekriegt. Also ich bin da irgendwie hänge ich da hinterher. Aber diese Figur ist super.
Das ist ja das Schöne, dass es dann auch für uns zwei Freaks immer noch manchmal Sachen gibt, die wir noch nicht entdeckt haben oder die wir noch nie gesehen haben und jetzt dann doch plötzlich aufnehmen. Ich habe vor einiger Zeit zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben, man glaubt es kaum, erst den Zeichentrickfilm Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim gesehen, der komplett an mir vorbeigeschlittert ist. Ich habe den zwar immer, ich wusste, dass es den gibt, aber auch so kannte das Poster und so, sah den früher auch, ich bin auch aus der Zeit, wo man noch in die Videothek ging und sich das Ganze auf VHS-Kassette besorgte, da stand der auch immer. Aber irgendwie aus Versehen ist der an mir vorbeigeflitscht. Und neulich höre ich irgendeinen anderen Podcast, wo wieder der sehr geschätzte Kollege Hennes Bender drin saß und noch andere Filmfreaks, die sich dann unter anderem auch über diesen Film unterhielten. Und dann ploppte das in mir so auf. Ich dachte, den kenne ich eigentlich gar nicht. Den muss ich mir jetzt mal ansehen. Und dann war das ganz interessant, weil ich jetzt auf einmal so das Gefühl, das war wie so eine Zeitreise, die ich gemacht habe, als wäre ich noch mal in den 80ern und sehe plötzlich den neuesten Zeichentrickfilm, den ich noch nicht kenne. Also so, ich habe es auch direkt mit so einem 80er Jahre
Auge. Das wollte ich sagen, angeguckt. Weil das muss man ja auch machen. Man muss ja die Sachen im Kontext der Zeit sehen, um sich nochmal diesen Zauber zu begeben.
So, und es war so ganz toll, als würde ich nochmal einen ganz neuen heißen Scheiß sehen, der aber für eigentlich schon 40 Jahre alt ist.
Der Luki hat auf Spotify geschrieben, es macht immer Spaß, euch zuzuhören, selbst wenn man die Serie nicht kennt. Vielen Dank. PS, könntet ihr in näherer Zukunft vielleicht mal über Jim Knopf sprechen? Das ist ja bei mir so, was du gerade gesagt hast. Bei mir ging ja die Augsburger Puppenkiste ein Leben lang dran vorbei, weil ich auch immer dachte, ne, bewegende Münde und ein bisschen behäbiges Gerede. Ich dachte immer, das ist mir zu trutschig, das stimmt ja nicht. Ich habe mich ja in Urmel total verliebt. Ich möchte auf jeden Fall in näherer Zukunft Jim Knopf besprechen.
Ja, dann mal ran, da wünsche ich viel Spaß.
Ja, mit dir zusammen.
Ich dachte mit dem Kollegen. So, warte mal, jetzt kommen wir mal zu meinem Highlight. Ja. Also wir müssen ja einiges aufholen. Mhm. Unsere vorletzte Podcast-Folge, unsere reguläre Folge, war ja der Plumperquatsch. Mhm. Und für alle, die diese Folge nicht gehört haben, nochmal vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung. Also in Plumperquatsch war ein Magazin, wo verschiedene Formate quasi stattfanden, anmoderiert von Plumperquatsch und Susanne. Unter anderem war dort das Format Spur N, ein wahnsinnig aufregendes Bastelformat, in dem Kindern Modelleisenbahnen näher gebracht wurden durch einen sehr netten Herrn Ries, der zusammen mit einem kleinen Jungen, dem kleinen Nils, zusammen dann immer so eine Eisenbahnlandschaft aufbaute. Und wir wurden Zeuge einer sehr interessanten Folge oder eines Ausschnittes, in dem Herr Ries gezeigt hat, wie man ganz leicht eine Landschaft baut, mit ganz leichten Mitteln, die sehr kinderpassend sind. Für alle, die Folge vielleicht nicht gehört haben und jetzt keinen Bock haben, sie sich rauszusuchen, hier ist nochmal der Ausschnitt, den wir in der letzten Folge oder in der Plumperquatsch-Folge vorgespielt haben.
Ich könnte noch eine ganze Weile damit weiterspielen. Ihr kennt das ja schon mit dem Stellpult und den zwei Trafos. Aber ich hatte euch versprochen, wir wollten bei diesem Mal einen Geländeaufbau zeigen, wie man eigentlich Gelände macht. Nicht eine ganze Platte, nur mal ein paar Hinweise geben. Und Nils ist auf der anderen Seite schon fleißig dabei. Er ätzt dort auf Styropor. Und was machst du da? Du trägst mit dem Pinsel etwas auf. Was ist das?
Aceton, und dadurch verschwindet das Styropor.
Das ist natürlich ein ganz einfacher Trick, aber ihr könnt es auch anders machen. So wie ich zum Beispiel mit einem heißen Lötkolben. Das Material wird einfach weggeschmolzen durch die Hitze. Natürlich, es stinkt ein bisschen, ist nicht weiter gefährlich. Das ist mehr Dampf als sonst was.
Also ganz ungefährlich lachen, und schön.
Weil das so absurd ist. Ey, das geht dann
was
gut
heißt
weg.
Ja absurd?
Mit deiner, die Fingerkuppe ist mir auch mit weggeschmolzen, aber naja.
Also, und wir haben uns in dem Podcast damals schon ein bisschen darüber amüsiert. Jetzt kriege ich plötzlich eine Nachricht oder beziehungsweise wir bekommen zu diesem Podcast einen Kommentar, der da lautet: Hallo zusammen, habe gerade herzlich gelacht. Ich habe das Aceton und den Lötkolben überlebt. Herzliche Grüße, Nils. Jetzt hat uns doch tatsächlich der Original-Nils aus der Plumperquatsch-Sendung eine Nachricht. Ich bin bald vom Schreibtisch gepurzelt.
Das ist überhaupt geil, ja.
Und ich habe es erst nicht geglaubt. Mhm. Ich dachte, da verarscht uns einer, da schreibt jetzt irgendeiner hin.
Beweise, wir wollen Beweise.
Wir wollen Beweise und wer recherchiert die Beweise besser als jede Miss Marple und als jedes Trüffelschwein? Der Herr Schlichting.
Ja, ich habe halt gedacht, da muss ich mich mal bei Nils melden. Habe ihn gefragt, sag mal, können wir nicht irgendwie kurz miteinander sprechen? Ich liebe ja so Podcast-Interviews. Da kannst du uns mal eine kurze Nachricht machen. Wie war es damals? Was sind deine Erinnerungen? Das ist immerhin über 50 Jahre her. Wie war das damals? Und er hat uns eine süße kleine Sprachnachricht geschickt. Und die hören wir uns jetzt mal alle zusammen an.
Ja, hallo Julian, hier ist Nils. Ich bin jetzt tatsächlich schon 62. Damals war ich gerade mal 10 geworden und und bin da nicht wirklich entdeckt worden für die Sendung Plumperquatsch, sondern mein Vater war bei der Tagesschau in der Chefredaktion zusammen mit Hartwig von Mouillard und der hatte gesagt, ja, willst du da mal auftreten? Da habe ich gesagt, oh Gott, warum nicht? Kriege ich auch ein bisschen Geld? Ja, tatsächlich, gab damals auch 20 Mark pro Sendung. Das war wahnsinnig viel Geld für mich, denn das war schon fast eine Diesellok von Märklin. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt und habe gedacht, ich muss da auch nicht wahnsinnig viel machen. War ja auch nicht der Fall. Das Ganze fand im Studio Hamburg statt. Da hat mich dann immer meine Mutter hingefahren, die da immer im Dunkeln saß und mich auch etwas genervt hat, weil sie dann auch immer Anweisungen gab, ja, was, sag doch mal was, mach doch mal dieses oder mach mal jenes. Das ist natürlich auch für einen 10-Jährigen nicht so ganz einfach. Ja, ich war dann auch in der Hör zu, das war dann auch sehr aufregend, hat dann auch zur großen Aufregung in der Grundschule geführt. Ich musste also tatsächlich mich in den ganzen Poesiealben da eintragen als großer Fernsehstar. Diese Szene da mit dem, das weiß ich tatsächlich noch wie heute, mit dem Styropor und dem Aceton, weil die haben mir das Styropor in die Hand gedrückt und das Aceton und haben gesagt, ja, mach da mal was draus. Ich so, was soll ich denn da machen? Also, dann habe ich da ein bisschen gebastelt. Und habe gedacht, oh, ich mache eine Mülldeponie. Ja, auf einer Eisenbahnanlage. Also ich war damals wahrscheinlich auch schon Grüner. Was ich nicht bin. Aber ich war jedenfalls auch auf Nachhaltigkeit. Nur so eine Mülldeponie hat ja was für sich. Jedenfalls zeichneten die fleißig auf. Und der Herr Ries sprach und sprach. Und dann schwenkte die Kamera um. Und ich glaube, das haben sie dann rausgeschnitten, weil ich höre noch, wie es hieß, Matz aus und großes Gelächter, als ich dann erzählte, ja, das wird eine Mülldeponie. Also das wollten sie, glaube ich, dann nicht senden. Wobei, ich habe es noch nicht geguckt. Vielleicht ist es ja doch mit drin.
Und zu der Sprachnachricht gehört tatsächlich auch dieser Vertrag. Den blende ich euch mal ein. Ich habe mal seine persönlichen Daten sehr professionell unkenntlich gemacht. Und da seht ihr, wie das damals abgerechnet wurde. Martin, als Medienprofi, im Verhältnis der Zeit gesehen, war das eine gut ausgehandelte Gage?
Tierisch. Also so viel bekomme ich heute bei der Sesamstraße noch gar nicht.
Okay, dann ist es endlich mal raus. Bist du gut davongekommen, Nils. Und wir hatten uns ja auch gefragt, sag mal, war das jetzt speziell für Plumperquatsch gedreht worden oder nicht? Und das hat er auch nochmal nachgereicht, hat mir dann geschrieben, ja, ja. Und Wolfgang Buresch war auch dabei bei den Aufnahmen. Also offensichtlich, auch wenn es nicht so wirkt, war es doch schon zumindest im Buresch-Kosmos veranschlagt, das Ganze.
Also, sensationell. Vielen Dank, lieber Nils. Auch liebe Grüße nochmal an dieser Stelle.
Ja.
Das finde ich ja ganz rührend. Also, wenn es da draußen noch mehr Kinder gibt, die früher mal in irgendwelchen Sendungen aufgetaucht sind, meldet euch bei uns. Der Julian sucht ja noch dringend nach, wen suchst du, Jan und Rieke?
Ich suche Jan und Rieke. Ich habe ja mein Leben lang immer Bumfiedel gesucht aus der Sesamstraße. Den haben wir ja irgendwann gefunden. Jan und Rieke, das war so ein Freundespaar, junge Mädchen, die in den 80er Jahren in der Sesamstraße mehreren Clips mitgespielt haben. Wo ich lange dachte, es wäre Jan Jan Plewka gewesen, der Sänger, der es aber verneint hat, als ich ihn zum 3000. Mal gefragt habe. Also
wahrscheinlich hat er es verneint, weil du ihn zum 3000. Mal gefragt hast.
Wirklich nicht. Jetzt.
Ich war es nicht! Geh weg!
Während hingegen die Brüder Fabian und Marek Harloff ja auch da mitgespielt haben. Marek finde ich ja besser als Fabian, weil ich seine Musik so liebte. Er hat eine Zeit lang in der Band gespielt, Tempo hieß die, schreibt sich ein bisschen anders als das Tempo-Taschentuch, könnt ihr mal gucken. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja. Aha. Ja.
Naja. Spannend. Und dann habe ich noch was für dich, und zwar, wenn Leute in Museen gehen, wo Puppen sind von der Sesamstraße, dann denken sie inzwischen an uns. So hat sich auch die Nicole bei mir gemeldet. Ein aktuelles Foto von Herrn von Bödefeld aus dem Museum für Puppenkultur, klingt fast so ähnlich wie wir, in Bad Kreuznach. Ich freue mich immer, wenn Leute da sind und mir zeigen, dass es die Figur noch gibt. Das ist eine der letzten beiden Originalfiguren, auch besser erhalten, muss man zugeben, als bei Peter Röders. Und er wird hier aber auch gehegt und gepflegt und alle paar Jahre neu ausgestopft.
Obwohl, er sieht schon so ein bisschen, also runtergekommen ist das falsche Wort, aber er sieht irgendwie anders aus. Ne? Aber ja, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der Schaumstoff dann irgendwie sich so verändert.
Genau,
also, oder da diese Federbohr, die er als Frisur hat, so ein bisschen,
die
Mauser gerät.
Genau, die wird halt ranzig und er wird halt auch wirklich immer wieder neu ausgestopft. Die Nase war, als ich damals da war, vor vielen Jahren, war die komplett eingefallen. Und je nachdem, wie du es ausstopfst, wem sage ich das, kann die Figur natürlich einen komplett anderen Look haben. Ne?
Mir sagst du das. Ja, das fällt mir auch immer wieder auf. Das fällt mir selbst bei so Muppet-Geschichten auf, wenn die so in Ausstellungen zu sehen sind. Jetzt irgendwo in Amerika hat jetzt gerade auch so eine Fraggle-Ausstellung nochmal eröffnet. Und da habe ich Bilder gesehen, wo dann die Originalfiguren aus der alten Serie nochmal da ausgestellt sind. Und da dachte ich auch, die sehen so ein bisschen anders aus. Aber das ist tatsächlich, wie du sagst, weil natürlich der Schaumstoff, der in diesen Figuren ist, der zerbröselt oft leider und zersetzt sich. Und dann gibt es aber da natürlich irgendwelche Restauratoren, die das dann versuchen, so originalgetreu wie möglich nochmal nachzubauen oder quasi dann wieder auszustopfen und zu präparieren. Das ist ja wie so ein Tierpräparator im Grunde. Und dadurch kommt es aber zustande, dass die dann manchmal doch so, das sind ja manchmal nur winzige Nuancen, die wahrscheinlich auch nur so kranke Gehirne wie wir sehen.
Ja, genau.
Wo wir dann davor stehen und sagen, ist aber irgendwie die Nase ein bisschen ausgebeulter als das, was ich im Fernsehen gesehen habe.
Es gibt damals ja in der US-Muppet-Wiki, kann man ja bei den vielen Figuren immer so gern sehen, zum Beispiel bei Ernie Through the Years, wo man dann quasi jedes Jahr sieht, wie der Ernie in der Season ausgesehen hat. Es ist im Prinzip schon immer wieder der gleiche Ernie, aber dann doch immer wieder ein bisschen anders gemacht. Und dann wirkt eine Figur plötzlich ganz anders. Auch wenn man so gar nicht direkt beschreiben kann, was vielleicht jetzt wirklich anders aussieht. Ne?
Ja, wie gesagt, das ist so kleine Sensibelchen wie wir, die sehen das dann manchmal. So, kommen wir mal zu Luzi, der Schrecken der Straße.
Ja.
Unsere letzte Folge. Da habe ich ja noch, war ich im Unklaren, beziehungsweise ich habe es natürlich stark vermutet, aber ich hatte keinen Beleg dafür, ob jetzt die Knetmännchen Friedrich und Friedrich aus derselben Werkstatt kommen wie die Knetmännchen aus dem Hallo Spencer-Vorspann. Und das wurde mir von mehreren Leuten bestätigt, dass es aus dem sowohl laut Winfried Debertin, dem Hallo Spencer-Erfinder, als auch dem NDR-internen Daten wurde bestätigt, dass das aus derselben Werkstatt kommt. Und dann hat jemand was unter unsere YouTube-Sache und unseren YouTube-Podcast drunter geschrieben. Und zwar Christian, der uns auf seinen Kanal hinweisen möchte. Und ich weise gerne auch an dieser Stelle auch auf seinen Kanal hin. Der Kanal heißt Christian Arabella und Co. als ein Wort geschrieben. Dort ist eine ganz interessante Doku, auf die er uns hingewiesen hat, weil wir haben ja über den Redakteur von Luzi, der Schrecken der Straße gesprochen, Gerd Müntefering. Mhm. Also ein WDR-Mitarbeiter, der ganz viele dieser tschechischen Serien quasi mitbetreut hat und fürs deutsche Fernsehen auch so mit koproduziert hat. Also Pantau, Märchenbraut und all diese Dinge und eben auch Luzi, der Schrecken der Straße. Und es gibt eine ganz spannende Doku von, ich glaube, 2018, wo Gerd Müntefering nochmal nach Prag fährt und es ist so ein kleines Porträt über ihn und über diese Filme der damaligen Zeit und diese Serien. Man muss, wenn man das sehen möchte, entweder tippt man mal direkt den Titel des Kanals ein, Christian Arabella und Co. oder gebt mal bei YouTube den Dokunamen Durch Prag mit Patau und Arabella ein. Dann findet man das. Das ist ich kam noch nicht dazu, es bis zum Ende zu gucken, weil ich jetzt diese Podcast-Aufnahme mir dazwischen geraten habe.
Das tut mir sehr leid.
Tut mir leid, aber Es sieht sehr spannend aus. Es ist auf Tschechisch, muss man dazu sagen, aber es ist mit deutschen Untertiteln.
Ach so, okay, alles klar.
Es sieht aber sehr, sehr spannend aus und auch der ganze Kanal ist irgendwie ganz, ganz liebevoll aufbereitet mit Filmschnipseln, Ausschnitten und kleinen Dokus oder irgendwelche anderen Programmen, die auch teilweise gar nicht in Deutschland zu sehen waren, aus dieser tschechischen Kinderserien.
Ich liebe ja diese privaten Retro-Kanäle, die immer so VHS-Aufnahmen so hochladen, wo einfach immer mal wieder irgendwas kommen kann. Auch manchmal nur so Teilversatzstücke und so von irgendwelchen Sachen. Da sind wir natürlich voll für zu haben.
Das lieben wir ja völlig und da bleiben wir ja auch gerne kleben oder gucken uns Werbeblöcke von 1983 an und freuen uns über das Maggie-Koch-Studio und irgendwelche Mainzelmännchen-Geschichten.
Ich habe auch was ganz Tolles noch mitgebracht zu Luzi. Einmal eine kleine Korrektur von Daniel, der hat bei Facebook geschrieben, Schleichwerbung ist nur Schleichwerbung, wenn man auch Geld von der Firma bekommt. Ansonsten muss man nicht unbedingt, wie das viele Fernsehmoderatoren immer machen, gleich noch andere Automarken sagen, wenn jemand aus Versehen Audi oder Ferrari nennt.
Ja, das ist ja ein Thema, was ich ja bis heute nicht verstehe, weil das sage ich ja auch, genau das sage ich ja auch immer. Also ich bin natürlich auch durch meine Arbeit gezwungen, Marken quasi zu blurren oder zu verschwinden zu lassen oder auszuwechseln. Also bei unserer Serie mit Jan und Henry verbringe ich sehr viel Zeit damit, quasi gefakte Verpackungen zu basteln oder irgendwelche Buchcover, die es nicht gibt oder irgendwie, was weiß ich, wenn die da eine Kekse essen, dass wir halt eine Kekstüte dann designen wirklich. Weil man eben keine echten Kekspackungen zeigen darf. Obwohl ich dann auch genau das immer denke, aber ich kriege ja kein Geld von den Keksleuten. Also und dann, eigentlich ist es genau das. Schleichwerbung, noch erst Schleichwerbung, wenn die mich dafür bezahlen.
Ja.
Aber naja, es ist halt so, so ist das Leben und es macht mir andererseits auch wieder Spaß, Kekspackungen zu designen.
Dann hat er noch darauf hingewiesen, dass in das eine Szene auch in Bonn auf dem Bonner Marktplatz gespielt wurde, und zwar in der 4. Folge. Luzi geht durch die Stadt, da sind sie an einem Marktstand, an einer Fontäne, einem Brunnen, und das ist wohl in Bonn auf dem Bonner Marktplatz gedreht. Im Hintergrund ist das ehemalige Kaufhaus, was heute das Rathaus ist, zu sehen, und auch die Kinometropole. Also ja, sei ich darauf hingewiesen. Und jetzt kommt's. Und zwar hat der Sven mir geschrieben. Du wirst dich freuen. Zum einen hattet ihr euch gefragt, wie und ob Luzi 1980 überhaupt angekündigt wurde. Wie Martin habe ich Luzi auch bei der Erstausstrahlung gesehen, weiß aber wirklich nicht mehr, wie wir in der Familie jetzt darauf hingewiesen wurden durch die Medien. Da der Sven aber in einem Archiv in einem großen Archiv arbeitet, einer Bibliothek, und es dort auch eine umfangreiche Sammlung an Fernsehzeitschriften gibt, da würde ich natürlich auch gerne mal durchstöbern, lieber Sven, hat er uns mal was rausgesucht, und zwar hat er in einer Funkuhr was gefunden, und da blende ich jetzt mal was ein, wie darauf hingewiesen wurde, und zwar auf der Titelseite schon ganz kurz, und vor allen Dingen gibt es einen langen...
Ich sehe erstmal nur Ingrid Steger, die sagt, in Paris fand ich den Mann fürs Leben.
Ja, aber oben rechts steht, Kinder, freut euch, Luzi kommt. Und dann gibt es tatsächlich einen richtigen Bericht, wo er auch sagt, was sagt er noch, hatte, genau, man hat das als Märchen bezeichnet. Als Alltagsmärchen.
Ich sitze zu weit weg von meinem, hier wo ich das sehe. Und ich habe eben statt der Überschrift Luzi und ihre frechen Träume, Luzi und ihre feuchten Träume gelesen.
Das ist in Ordnung.
Ja, das geht, ne?
Das ist in Ordnung. Damals war es ja auch noch ein Kind. Genau. Oh Gott. er schreibt, nicht jeder hatte die Funkuhr, aber vielleicht ist das auch repräsentativ. Der Artikel lässt immerhin erahnen, welche Infos der WDR zu Beginn an die Presse rausgegeben hat und dass man es als Alltagsmärchen definiert hat, diese Geschichte. Und da steht auch nicht viel Neues drin, aber zumindest es wurde darauf hingewiesen in den Programmzeitschriften, auch ein bisschen ausführlicher als es hätte auch sein können.
Wie schön, sowas liebe ich. Sag mal, ich sehe hier, da ist ein Foto, da sieht man einmal ein Foto, wie der Luzi mit der Ostwaldsbande da durch die Stadt rennt. Und dann unten ist aber nochmal so ein freigestelltes Bild von Friedrich und Friedrich, wo sie so Hüte tragen. Kommt dieses Bild in der Serie vor? Kommt mir jetzt gerade wieder völlig unbekannt vor. Ich weiß, dass sie da sich einmal so als Phantomas und so verkleiden, aber haben sie da einmal so eine Melone und so einen Wanderhut auf?
In einem fantastischen sechsteiligen Märchen erzählt der WDR die Geschichte eines kleinen Mädchens und seiner Freunde aus Knetgummi.
Ja, meine Freunde aus Knetgummi haben es leider noch nicht ins Fernsehen
geschafft. Also solche alten Berichte, ich gucke ja gerne eBay nach alten Fernsehzeitschriften durch, meistens auf der Suche nach Sesamstraßenartikeln. Sowas natürlich toll. Ich meine, das ist natürlich auch, das zeigt ja auch, dass dieses Hobby, auch wenn es einem irgendwie so endlich vorkommt, weil bei Luzi gibt es immer nur 6 Folgen, ja. Aber man kann auch noch in den nächsten 20 Jahren immer wieder irgendwelche alten Artikel oder Making-ofs finden, die man noch nicht kannte.
Ja, es ist immer wie so eine Schatzsuche, die wir hier machen, ne? Weil natürlich ist das alles uraltes Zeug, wie du sagst, oder, aber eben manches ist einfach sowas von dermaßen in Vergessenheit geraten. Ich meine, hast du gewusst, dass Ingrid Steger in Paris den Mann fürs Leben gefunden hat? Nee, das haben wir erst heute wieder über die Funkuhr gelernt. Also das ist schon immer wieder ganz spaßig, vor allen Dingen, weil diese Zeitschriften ja nun auch nicht auf jedem Flohmarkt rumliegen und man manchmal auch so danach suchen muss.
Und da muss man auch sagen, auch bei eBay, dass der Preis für solche Zeitschriften schwankt zwischen 1,90 und 120 Euro, je nachdem, was der Verkäufer sagt.
Ja, und man kann vorher nicht reingucken und wissen, ob es sich lohnt, weil manchmal kauft man sich natürlich was oder denkt man, da ist ja jetzt der Riesenartikel drauf drin und dann ist das manchmal nur irgendwie so eine Programmvorschau. Ne?
Ja, das ist schon richtig.
So, warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken, was hatten wir denn, was habe ich denn noch nicht vorgetragen? Also das den Locations, also hier, dass wir das, wir haben ja so ein bisschen nun aufgemalt, wo Luzi überall gedreht wurde in Köln und Umgebung. Das gefällt auch Manuela sehr. Die schreibt, ich finde sowas auch interessant, wo etwas gedreht wurde, auch bei einem Fall für die Erdmännchen. Grinz, schreibt sie noch dazu. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich drehe ja auch viel in Köln und Umgebung In 40 Jahren wird irgendwann mal einer einen Podcast machen und dann nochmal gucken, wo genau ist denn der Park, wo Jan und Henry waren.
Am besten schreibst du das jetzt schon mal alles brav nieder.
Ich habe jetzt schon Probleme, mich daran zu erinnern. Ehrlich gesagt, wenn ich manchmal so Folgen von vor 8 Jahren gucke, dann denke ich, wo haben wir das denn gemacht? Ah. Naja, manches ist ja auch inzwischen einfach weg, ja. So der Waschsalon, wo ich die ersten Nightwash-Folgen mitgemacht habe, da ist jetzt ein Rewe drin oder so. Und dann schreibt Manuela auch noch in Bezug auf die Figur, die ich dir beim letzten Mal gezeigt habe, da habe ich den lustigen gelben Professor aus
mit der Stimme,
am Montag gezeigt. Wo
Bastian Pastewka da noch involviert war.
Wo Bastian Pastewka uns fast live eine Nachricht geschickt hat, um zwei Ecken, dass es Heinz Meier aus den Loriot-Sketchen war. Da schreibt sie nur, dass sie den Professor auch kannte. So wie viele Figuren aus Spaß am Montag und Spaß am Dienstag fand ich den immer etwas gruselig, vor allem der schwarze Hintergrund hinter den Puppen.
Ja.
Da das aber schwarzes Theater war, liebe Manuela, ging es nicht anders. Das ist ja das Konzept dieser Figur oder dieser Art, Figuren zu spielen, dass da eben ein schwarzer Hintergrund ist und der Puppenspieler schwarz gekleidet ist und dadurch unsichtbar wird. Dann schreibt uns jemand anderes noch, dass dieser Professor wohl angeblich auch in der Sendung mit der Maus zu sehen war. Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Und schreibt auch noch mal, dass dieses Schwarzlichttheater ihn auch an die Ixilon-Show erinnert und darüber sollten wir auch dringend mal was machen. Darüber haben wir das letzte Mal auch kurz geredet, dass ich das liebend gerne machen würde, wenn ich mehr Material dazu finden würde. Also wenn sich irgendjemand noch da angesprochen fühlt, uns irgendwie noch mehr Infos und Material zur Ixilon-Show zu schicken, gerne her damit. Es gibt sowieso einige Wünsche. Dann wurden wir auch hier gebeten von Sportfan W6U, ist der Profilname, dass wir mal was zu Ollis wilde Welt machen.
Ja.
Könnten wir auch mal machen. War ich immerhin mal 5 Folgen lang dabei. Dazu kann ich was erzählen, aber sonst müsste man mal gucken.
Ist auch vom Röders gebaut worden, ne?
Ja. Und dann ploppte jetzt schon mehrmals immer der Wunsch nach einer Serie auf, die wir, glaube ich, beide nicht gesehen haben, aber wir haben irgendwann mal kurz darüber geredet, die Gespenster von Flatterfels.
Doch, ich habe die geguckt. Und zwar mit diesem doppelten Lottchen Kinderdarstellerinnen da. Die Fritzi, die eine spielt jetzt bei Unter uns. Ja, ich weiß, das ist so eine Blonde. Aha. Es gab doch eine Neuverfilmung vom doppelten Lottchen. Dieses Zwillingspärchen, das spielt auch dort mit diesen Geisterpuppen. Das lief aber wirklich zu einer Zeit, da hast du wahrscheinlich wirklich eher Party gemacht.
Ja, ich bin ja ein
zum Beispiel jetzt.
Also ich bin ja ein Partylöwe, denn das glaubt man kaum.
Ja,
also
eben.
Bis heute bin ich ja von keiner Tanzfläche wegzukriegen.
Das lief nicht so oft, aber ich glaube, das gibt es auch irgendwie sogar, wenn nicht sogar oft, wenn nicht auf DVD, dann auf VHS. Manchmal sehe ich das bei eBay. Können wir gerne mal machen. Das ist sehr, sehr, wie ich immer sage, kauzig.
Kauzig oder also wie gruselig ich sage, schrabbelig. Schrabbelig, schrabbelig ja. Für mich, kauzig für dich. Und dann kommt eine Frage von Stefanie Kamm, die fragt, ich habe die Erinnerung an eine Puppentrickserie, die im WDR lief und von Didi Hallervorden synchronisiert wurde. Könnt ihr mir da helfen? Können wir, liebe Stefanie? Das waren die Wombles. Die Wombles ist eine oder war eine britische Puppentrick, also so Stop-Motion-Trick-Serie. Da gab es auch mehrere Fassungen von oder mehrere Verfilmungen und Versionen von. Und es gab lustigerweise auch mehrere Synchronfassungen von. Es gibt eine, die Ursynchronfassung, da haben die alle noch verschiedene Synchronsprecher, auch diese ganzen berühmten, ich glaube so Arnold Marquise oder so, also alle möglichen Synchronsprecher machen da mit, da gibt es auch noch eine alte Schallplatte dazu. Und dann wurde das Ganze aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, nochmal komplett neu synchronisiert von Dieter Hallervorden, der dann alle Rollen gespielt hat oder alle Rollen gesprochen hat. Eigentlich auch ganz süß. Ist natürlich immer so eine Geschmacksfrage, ne? Wenn man halt die erste Fassung kennt, liebt man die natürlich
ja,
mehr.
Ja, das ist so, ja.
Und ja, das waren die Wombles. Findet man auch nicht so viel. Gab es mal auf DVD, aber auch dann in der ersten Synchronfassung interessanterweise. Und ja, ich glaube, auf YouTube findet man da so ein bisschen was dazu.
Von zwei meiner Lieblingszeichentrickserien, The Real Ghostbusters und He-Man, gab es auch ein paar Folgen nur auf VHS zuerst, bevor die eigentliche Serie im Fernsehen lief, auch mit anderen Stimmen. Und da haben es inzwischen auch die DVD-Veröffentlichungen geschafft, dafür dann eben eine weitere Tonspur anzubieten, damit man die Folgen auch noch in der Erstfassung gucken kann. Sowas finde ich immer toll. Manche Sachen ja,
manchmal,
sind aber auch dann verloren gegangen.
Manchmal, ne? Hat so eine geballte Fan, so ein geballter Fantum auch so sein Gutes. Ich glaube, das ist damals auch passiert mit Ariel, die Meerjungfrau, wo es auch eine zweite Synchronfassung plötzlich irgendwann gab, die, glaube ich, von allen Ariel, die Meerjungfrau-Fans gehasst wurde. Und dann hat man tatsächlich irgendwann mal dann auch eine DVD rausgebracht oder Blu-ray sogar, wo dann wenigstens beide Fassungen angeboten wurden.
Genau, sowas finde ich auch Gott ganz cool. Genau. Die Thea hat uns geschrieben, auf einer der freien Podcast-Apps ist mir zugetragen worden, bei Podcast Addict, kenne ich nicht. Sie hat geschrieben, sie hat sich sehr gefreut, dass wir MV Michael mal besprochen haben. Sie hat damals alle Folgen gesehen und würde sich natürlich jetzt entsprechend auch über Maxi-Fund und Mini-Fund freuen. Da haben wir ja zum Glück viel Material. Aber ich würde sagen, fürs nächste Jahr schreiben wir das mal mit auf, oder?
Das ist ja ultra kauzig wahrscheinlich in deinem Kosmos.
Da bewegen sich ja nicht mal die Münder, Thea. Was soll ich denn da machen? Naja, gut.
Naja, wir müssen uns ja auch immer so ein bisschen einteilen, was genau. Wir machen. Wir versuchen ja trotz alledem, auch wenn es keiner bemerkt, so eine Art Struktur in unseren Podcast zu bringen und da auch immer eine Abwechslung rein zum Arbeiten, dass wir eben nicht nur über die alten deutschen Wolfgang Borisch-Serien reden oder dann nur die Jim Henson-Kosmos-Geschichten, sondern eben, wir versuchen es ja immer doch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten und eben mal über dieses und mal über jenes, mal über einen Film, mal über eine Serie, mal eine einzelne Figur, so wie beim nächsten Mal zu sprechen. Und
genau, wir können natürlich auch nicht nur abdriften. Beim nächsten Mal kommt wieder eine Figur, Krümelmonster, die wir alle kennen. Da kann sich keiner rausreden mit, das ist nichts für mich. Krümelmonster haben wir alle schon mal gesehen. Dann fragt die Stefanie noch, was es mit der Serie Eric auf sich hat. Warum die Nähe zum Krümelmonster? Ja, und zu den Muppets und Henson. Wir haben ja mal, Eric hast du ja schon mal kurz erwähnt, ich habe es ja auch geguckt, ich fand die Serie auch sehr, sehr gut. Weißt du da mehr über die Hintergründe, warum es so eine Serie gibt oder was das
warum ist? Es die Serie gibt, das kann ich dir nicht beantworten. Aber es ist natürlich ein ganz witziger Kniff so, weil es natürlich so um dieses verschwundene Kind geht, so was dann diese von dem Kind erdachten Figur, die dann so auftaucht und dann den Vater da so ein bisschen bei der Suche hilft und so. Ist ja auch so ein bisschen leicht märchenartig dann erzählt. Und dann spielt das ganze Ding natürlich in den 80ern, wo Puppen im Fernsehen dann noch ein bisschen präsenter waren vielleicht. Und so ein bisschen zitiert das ja auch diesen ganzen Jim Henson-Kosmos. Ahnung. Es ist einfach wahrscheinlich ein netter Aufhänger für die Produzenten und Geschichtenentwickler dieser Serie gewesen, zu sagen, wir machen mal ein Drama, was aber so in dieser Welt stattfindet.
Ja, und es erlaubt auch irgendwie so einen kleinen Blick mal hinter die Kulissen so einer Produktion, aber auf eine andere Weise. Ich fand es wirklich nett. Zwischendurch.
Aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt, als ich das letzte Mal darüber geredet habe. Ich habe es ja so gesehen, weil ich ja ein bisschen in dieser Welt zu Hause bin.
Genau.
Für mich war das so, dass ich dachte, guck, so ist das, wenn ein Polizist den Tatort guckt oder ein Arzt sich irgendwie, weiß ich nicht, in aller Freundschaft anschaut. So sehe ich das natürlich. Ich sitze natürlich davor und vieles stimmt, was sie da machen, aber vieles ist natürlich auch völliger Schmarrn. Also da sitze ich davor und denke, mein Gott, wie baut der denn eine Figur? Wie hält der denn das? So geht das doch überhaupt nicht. Aber dafür ist es doch sehr unterhaltsam gemacht und ich konnte es trotzdem sehr gut gucken.
Auf Spotify fragt noch jemand mit dem Namen Münzsepp, ob wir noch mal was zu Hallo Spencer machen wollen, ob es da noch mal eine Vertiefung geht. Er fand unsere Folge, die wir gemacht haben, vor über einem Jahr ja auch schon, hielt er für eine wunderbare Zeitreise. Ich finde auch, das ist eine der schönsten Folgen, die wir gemacht haben, weil wir das ja wirklich, wirklich mal in die Tiefe gegangen sind bei Hallo Spencer.
Ich würde sagen, total in die Tiefe gegangen, aber wir waren ja zu unseren heutigen Verhältnissen wahnsinnig kurz. Ging die auch nur eine Stunde oder so? Da haben wir uns noch irgendwie an Zeiten gehalten. Ne? Inzwischen driften wir ja bei jedem Thema ab. Julian und ich sagen vorher, heute haben wir nichts zu erzählen. Das wird eine ganz kurze Folge und dann sind es wieder 2 Stunden.
Genau, der Fusselcheck dauert auch nur 15 Minuten.
Stimmt.
Naja.
Das haben wir am Anfang mal gedacht. Ne?
Und wenn der Film rauskommt, dann machen wir das. Dann machen wir den zweiten Teil zu Hallo Spencer. Und dann können wir auch nochmal auf Nero und näher eingehen. Dann hast du mir noch was geschickt, was ich dir auch schicken wollte. So ist das nämlich auch manchmal. Es gibt gerade bei eBay und bei Kleinanzeigen eine offensichtliche Merchandise-Puppe zu Michael Katzenkreis.
War mir auch unbekannt, dass es das gab. Also, dass da überhaupt, wir wissen, dass es da diese Bully oder Schleich, ne, das war, glaube ich, Bully-Figur, also diese PVC-Figur, ja, diese kleine, ja, gibt, die auch immer noch zu völlig übertriebenen Preisen bei eBay angeboten wird. Muss ich leider mal
gestehen. Ja, dafür, dass sie nicht so schön aussieht, ist sie zu teuer, leider. Das muss man sagen, ja.
Ja, wahrscheinlich, weil sie so selten ist oder weil sie so hässlich ist, muss man auch noch was dafür bezahlen. Aber das ist mir, tut mir leid, bei 90 Euro ist selbst mein Fan-Dasein begrenzt für so eine kleine, schrabbelige Figur. Und jetzt gibt es hier noch eine scheinbar autorisierte oder nicht autorisierte, weiß ich nicht, Kuschelpuppe.
Ja, auch hier ist es wieder so, also sie sieht eigentlich zu gut aus für selbstgemacht, aber auch zu schlecht für Handel. Also
erst habe ich gedacht, das ist wieder irgendwie sowas, es tummeln sich ja auch bei eBay etliche Kermits, die keine Kermits sind, sondern einfach nur irgendwelche Froschfiguren, wo dann irgendwelche Leute, die nicht wirklich wissen, was es ist, dann einfach Kermit dazu schreiben. Und so dachte ich erst, ja, das wird hier irgend so ein Stoffhase sein von der Schießbude. Und da hat dann einer gedacht, das wäre der Michael. Aber ich muss sagen, dadurch, dass der auch so diese Brille von Michael aufhat und doch das Gesicht zumindest da doch sehr stark in die Richtung geht, obwohl ich finde, dass diese Kuschelpuppe fast besser aussieht als der Michael, der im Fernsehen stattfindet. Also das, ja, wie gesagt, ich weiß nichts darüber, aber es würde bei mir schon fast die Vermutung hochploppen lassen, dass das ein offizielles Spielzeug war, was dazu erschienen ist.
Ja, und da hat man
das. Wenn irgendjemand da draußen was Genaueres dazu weiß, gerne mal Infos
schicken. Die Kinder haben dann die Puppe angeguckt und dann so gedacht, Probleme, man kennt das.
Man kennt das, aber auch hier 99 Euro, muss ich sagen, dafür kriege ich ja auch eine kleine PVC-Figur.
Martin kauft sich gleich erstmal die PVC-Figur und das Plüschtier und dann muss er.
Also ich gebe zugegebenermaßen sehr, also ich bin kein großer, ich gehe ja nie shoppen oder sowas. Ja, wer Fotos von mir mit meinen Klamotten sieht, wird das sehen, dass ich jetzt nicht gerade, ich bin jetzt niemand, der so, einmal im Jahr gehe ich groß, kaufe ich mir einen Stapel Jeans und ein paar Hemden und das war's. Also ich gebe wenig Geld für irgendwelchen Schnickschnack aus, aber wirklich, wo ich dann mal wirklich auf den Putz haue, das ist dann schon für irgend so einen Sammelscheiß oder eben so skurriles altes Zeug. Aber
das hier ist einfach nicht schön.
Da hört auch bei mir da werde ich auch zum Geizhals tatsächlich. Nee, also Leute, das ist.
Aber es ist interessant zu sehen. Also es ist auch da, siehst du auch selbst bei MV Michael, wo der Kosmos ja nochmal wieder begrenzt ist, selbst da gibt es immer nochmal was man noch nicht kannte. Es hört einfach nicht auf. Deswegen gibt es auch immer weitere Fusselchecks. Und ich wäre durch mit meinem Zettel. Wie sieht's aus bei dir?
Ich habe schon gar ich blätter schon hier nebenher im Jim Henson Buch, in dem tollen.
Was soll ich damit jetzt langsam gehen? Da steht da ja auch was über das Krümelmonster drin. Das wird nämlich auch wieder eventuell eine etwas längere Folge am 1. Oktober.
Da steht tatsächlich was über das Krümelmonster drin. Ich kann die Seite ja schon mal hochhalten. Dummerweise sieht man das in diesem
Podcast. Schade. Das kannst du halt alles dann vortragen.
Ich werde zum nächsten 1. darüber berichten und jede Menge Zeug raushauen, was dich wahnsinnig interessiert.
Das mich stimmt.
Auch und vielleicht 2, 3 andere Leute auch noch.
Jeder hat's geliebt. Nächstes Mal reden wir drüber. Bis dann.
Wiedersehen.